Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Und da gehen wir heute der Frage nach, wie die Ernährung die körperlichen Eigenschaften von Insekten beeinflusst. Stellen das Buch, was uns zusammenhält, eine Naturgeschichte der Gesellschaft von Mark W. Moffat vor und blicken schließlich auf Chlorparaffine, den Spitzenreiter unter den langlebigen Schadstoffen. Am Mikrofon heute Uli Blumenthal. Der Speiseplan von Insekten hat einen beträchtlichen Einfluss auf die körperlichen Eigenschaften wie Panzer- oder Flügelfarbe von Tieren. Ein internationales Forscherteam hat untersucht, wie sich die unterschiedlichen Ernährungsweisen im Erbgut der Insekten widerspiegeln. Untersuchungsobjekt war die große Seidenpflanzenwanze, die sowohl feste wie auch flüssige Nahrung zu sich nehmen kann. Und geleitet wurde die Studie von der Biologin Christian Penfilio von der Universität Köln. Lukas Kohlenbach hat sie für uns im Labor besucht.
Die erwachsenen Seidenpflanzenwanzen sind vielleicht so 1 Zentimeter lang und sie sind unverwechselbar, denn ihr ganzes Leben lang scheinen sie in leuchtenden Farben. Das reicht von Rot bis Orange, normalerweise mit ein paar kleinen schwarzen Punkten oder Streifen.
Die Tiere leben im Labor in Plastikboxen. Diese stehen in Inkubatoren, die wie große Kühlschränke aussehen und die Insekten warm halten. Doch nicht nur Seidenpflanzenwanzen finden sich hier.
Auf der anderen Seite des Raumes haben wir Grillen. Das sind eigentlich die größten Insekten, die wir haben. Sie sind als erwachsene Tiere vielleicht 2 bis 3 Zentimeter groß. Und sie sind diejenigen, die den Raum ein wenig schlecht riechen lassen. Denn sie essen Katzen- und Fischfutter. Und das hat einen ganz speziellen Geruch.
Zurück bei den Seidenpflanzenwanzen nimmt Dr. Christian Penfilio eine der Plastikboxen aus dem Inkubator. Der Inhalt der Boxen sieht karg aus. Die Tiere begnügen sich mit ein wenig Wasser und Samen. Christian Penfilio füttert sie mit Sonnenblumenkernen. In Nord- und Südamerika, wo die Wanzen eigentlich leben, ernähren sie sich aber von den Samen der Seidenpflanze.
Das ist jedoch ein bisschen tricky für die Wanzen, denn die Seidenpflanze selbst ist toxisch. Diese schönen Farben, von denen ich erzählt habe, sind in Wirklichkeit eine Art Warnfarbe. Die Wanzen nehmen die Giftstoffe der Pflanze auf und speichern sie in ihrem Körper. Das Rot und Orange sind große leuchtende Warnschilder, um zu sagen, hey, wenn du mich essen möchtest, sei vorsichtig, denn ich könnte nicht so gut schmecken.
Die Seidenpflanzenwanze ist seit Jahrzehnten ein biologischer Modellorganismus. Ein internationales Forschungsteam hat nun unter der Leitung von Christian Penfilio zum ersten Mal das komplette Erbgut der Tiere sequenziert. Das war kompliziert, denn ihr Genom ist deutlich größer als das der meisten anderen Insekten. Danach verglichen sie das Genom der Wanze mit schon bekannten Genomen anderer Arten.
Wir waren sehr überrascht, dass wir nicht immer Ähnlichkeiten und Unterschiede fanden, wo wir sie erwartet hätten. Die Wanzen fressen die Samen der Seidenpflanze und sie sind orange und rot. Komplett parallel dazu haben Monarchfalter die exakt selbe Nahrungsquelle und auch die gleichen Farben auf ihren Flügeln. Aber wenn wir uns dies im Detail angesehen haben, konnten wir sehen, dass sie nicht die gleichen Enzyme haben, um ihre Nahrung aufzuspalten. Obwohl sie dasselbe essen, fanden wir bei der Sequenzierung des Genoms, dass ihr Repertoire an Proteinen und Enzymen unterschiedlich ist.
Auch der Vergleich von Insekten, die nur flüssige Nahrung zu sich nehmen, wie Blattläuse oder Bettwanzen, mit der Seidenpflanzenwanze, brachte neue Erkenntnisse.
Interessant war herauszufinden, dass das Repertoire an sensorischen Proteinen sehr unterschiedlich ist. Arten, die eine sehr spezialisierte, flüssige Nahrung haben, wie Pflanzensaft oder Blut, neigen dazu, nur wenige sensorische Proteine zu haben. Und im Gegensatz dazu hat unsere geografisch weit verbreitete Seidenpflanzenwanze ein viel kompletteres Repertoire dieser sogenannten Chemorezeptoren.
Die Forscherin ist fasziniert von den Möglichkeiten, die die Genomsequenzierung der Insekten bietet. In Zukunft möchte sie noch genauer analysieren, wie sich das Erbgut der Insekten im Laufe der Evolution entwickelt hat. Und manchmal verfolgen sie ihre rot-orangenen Versuchstiere auch bis in den Schlaf.
Träume ich manchmal von den Wanzen? Vielleicht intensiver, als ich jünger war. Ich glaube, ich bin nun mehr daran gewöhnt. Aber ja. Manchmal.
Sometimes.
Okay. Pflanzensaft oder Samen. Lukas Kohlenbach über die Ernährungsgewohnheiten von Seidenpflanzenwanzen. Mit der zunehmenden Erderwärmung schmelzen auch die antarktischen Gletscher ab und der Meeresspiegel steigt. Unklar ist jedoch, wie schnell dieser Anstieg in den kommenden Jahrhunderten ablaufen wird. Das Problem bei den Modellrechnungen ist, dass es nicht allein nur um das Abschmelzen geht, sondern auch, dass die Wechselwirkung zwischen Eisschild und der festen Erde berücksichtigt werden müssen. Dagmar Röhlich über einen Artikel im Fachmagazin Science, der diesen Zusammenhang näher beleuchtet.
Derzeit steigt der globale Meeresspiegel um 3,4 mm pro Jahr an. Und es sind nur ein paar Eisströme, die aus der Westantarktis ins Amundsenmeer münden, die fast 10% dazu beitragen. Diese Gletscher schieben sich weit aufs Meer hinaus, sodass das vergleichsweise warme Tiefenwasser ihr Eis von unten her angreifen und abschmelzen kann.
Bei Meeresspiegelanstieg geht es aber nicht nur um das reine Abschmelzen des Eises. Das Tempo wird durch die komplizierteren Prozesse mitbestimmt, die in der Zone ablaufen, in der sich die Gletscher aus ihrem Bett lösen und aufschwimmen. Denn Eis ist schwer und drückt den Untergrund nach unten. Schmilzt es, entlastet es den Untergrund und der steigt auf. Wenn große Eismassen abschmelzen, wird auch das lokale Gravitationsfeld schwächer, wodurch sich das Wasser zurückzieht.
Diese beiden Ausgleichsbewegungen sorgen also lokal für ein Absinken des Meeresspiegels relativ zum Gletscherbett, erläutert Eric LaRue vom Jet Propulsion Laboratory der NASA im kalifornischen Pasadena. Und damit dürften beide Effekte den globalen Meeresspiegelanstieg verlangsamen.
Wir haben uns deshalb das Geschehen in der Aufschwimmzone mit hoher räumlicher Auflösung angeschaut. Derzeitige Modelle berücksichtigen nur Ausgleichsbewegungen, die über lange Zeiträume ablaufen, nämlich über die Jahrtausende hinweg. Wir hingegen haben uns für die Auswirkungen der schnellen, elastischen Bewegungen interessiert, die unmittelbar mit der Entlastung einsetzen.
Zur Laborratte für die Untersuchung dieser schnellen Ausgleichsbewegungen haben die Wissenschaftler den Thwaite-Eisstrom in der Westantarktis erkoren. Denn der ist derzeit allein für rund 4% des jährlichen globalen Meeresspiegelanstiegs verantwortlich. Die Zone, in der er aufschwimmt, zieht sich inzwischen um fast 1 Kilometer pro Jahr zurück. Und das Gebiet, in dem er liegt, hebt sich in diesem Zeitraum um etwa 5 Zentimeter. Das Ergebnis der Simulationen?
Der Untergrund des Thwaite-Gletschers reagiert sofort auf die Entlastung. Deshalb läuft sein Beitrag zum Meeresspiegelanstieg etwas langsamer ab als angenommen. Zunächst einmal bis 2100 ist der Unterschied zwischen unseren und den gängigen Simulationen gering, liegt nur bei 1-2%. Im Jahr 2350 schlagen die Effekte der schnellen Ausgleichsbewegungen dann schon mit 20-30% zu Buche. Wir würden also 20-30 Jahre Zeit gewinnen.
Diese Effekte werden bei allen antarktischen Gletschern, die aufs Meer hinausströmen, eine Rolle spielen. Doch damit sie spürbar wirken, muss bereits sehr viel Eis geschmolzen sein. Die Gnadenfrist kommt also am Ende der Entwicklung, wenn die Welt den Hauptanstieg bereits erlebt hat. Trotzdem sei die Arbeit seiner Kollegen sehr wichtig, betont Eric Steig von der University of Washington. Sie helfe, die Prozesse besser zu erfassen.
Diese Arbeit legt die Messlatte für künftige Simulationen zum Verhalten antarktischer Gletscher sehr hoch. Und der Effekt wird, über alle antarktischen Gletscher betrachtet, noch größer sein. Allerdings, ob der Meeresspiegel in 300 Jahren nun um 2,80 Meter oder um 3 Meter angestiegen sein wird, für die Menschheit ist beides schlecht.
Gnadenfrist für antarktische Eisschilde, Bodenerhebungen verzögern das Abschmelzen. Dagmar Röhrlich über einen Artikel in der aktuellen Ausgabe des Fachmagazins Science.
Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Martin Hubert.
Warum gilt der Mensch eigentlich als soziales Wesen, obwohl er doch zu so vielen Untaten fähig ist? Der amerikanische Biologe Mark W. Moffat sucht in seinem fast 700 Seiten starken Buch »Was uns zusammenhält – Eine Naturgeschichte der Gesellschaft« nach einer Antwort. Moffat behandelt darin das Zusammenleben von Insekten, Elefanten oder Menschenaffen genauso wie das von Jäger- und Sammlergesellschaften, Häuptlingstümern und modernen Nationen. Seine Grundidee fasst er so zusammen.
Der scheinbar triviale Vorgang, bedenkenlos ein Café voller fremder Menschen zu betreten, ist eine der am stärksten unterschätzten Errungenschaften unserer Spezies und unterscheidet die Menschheit von den meisten anderen gesellschaftsbildenden Wirbeltieren. Die Fähigkeit, sich inmitten unbekannter Mitglieder der eigenen Gesellschaft wohl und sicher zu fühlen, verschaffte den Menschen von Anfang an einen Vorteil und machte Nationen überhaupt erst möglich.
Menschen können eine gemeinsame Identität auch mit Menschen aufbauen, die sie nicht persönlich kennen. Die meisten Tierarten dagegen bilden nur Gruppen aus Mitgliedern, die einander bekannt sind. Den seltenen Schritt zu anonymen Großgesellschaften haben im Tierreich nach Moffat vor allem die Ameisen geschafft. Die Sklavenhalterameisen zum Beispiel nehmen ständig entführte Ameisen aus anderen Kolonien in ihr Nest auf.
Trotz des unterschiedlichen Duftes, den die einzelnen Individuen produzieren, ist es weder für den Sklavenhalter noch für den Sklaven problematisch, alle anderen als Mitglieder ihrer Gesellschaft zu identifizieren. Die Grundlage für diese Anpassungsfähigkeit ist das Kraulen. Bei Primaten dient es dazu, befreundete Individuen aneinander zu binden. Bei Ameisen dagegen festigt es die Bindung auf der Ebene der Gesellschaft, weil der Duft der verschiedenen Nestbewohner sich so vermischt, dass sich ein Standardgeruch herausbildet.
Moffat zieht einige Parallelen zur menschlichen Gesellschaft, betont aber auch den gravierenden Unterschied. Auch Menschen haben durch Krieg und Unterwerfung fremde Gruppen in ihre Gesellschaft aufgenommen, im Lauf der Zeit aber zunehmend durch Einwanderung. Auch Menschen benutzen Marker, um soziale Identität herzustellen. Aber nicht den Nestduft der Ameisen, sondern gemeinsame Sprache, Gesten, Fahnen, kulturelle Konventionen, Rituale und Institutionen sozialer Kontrolle. Diese komplexen Mechanismen erlauben einen inneren Reichtum menschlicher Gesellschaften.
Es mag vielleicht der Intuition widersprechen, aber die Ausbildung eines solchen großen Ganzen war nicht in den Gesellschaften am stärksten, deren Mitglieder sich am ähnlichsten waren, sondern dort, wo Menschen unterschiedlicher Herkunft nebeneinander lebten und aufeinander angewiesen waren.
Moffats Buch ist äußerst dicht geschrieben, macht Forschungslücken kenntlich und durchdringt sein Thema immer wieder unter neuem Blickwinkel. Das macht die Lektüre nicht ganz einfach, führt aber die Vielfalt tierischer und menschlicher Gesellschaften und ihre Konflikthaftigkeit eindringlich vor Augen.
Auslese. Kompakt. Zielgruppe.
Jeder, der verstehen möchte, was es heißt, Mitglied einer Gesellschaft zu sein.
Erkenntnisgewinn.
Ohne Fremde, mit denen man auskommt, ist Gesellschaft nicht denkbar.
Spaßfaktor.
Wer dieses Buch liest, hat viel Stoff zu verarbeiten, wird aber mit reichhaltigem Wissen belohnt.
Was uns zusammenhält, eine Naturgeschichte der Gesellschaft von Mark W. Moffat aus dem Amerikanischen von Sebastian Vogel. Das 688-seitige Buch ist im S. Fischer Verlag Frankfurt am Main erschienen und kostet 26 Euro. Pop steht nicht nur für einen Musikstil, sondern auch für persistente organische Schadstoffe. Das sind langlebige Umweltgifte, die einst als dreckiges Dutzend zusammengefasst und verboten wurden. Dazu zählen zum Beispiel Dioxine, Furane oder polychlorierte Biphenyle. Auf der Pop-Liste stehen aber noch weitere kaum abbaubare Problemsubstanzen wie etwa Chlorparaffine. Und die scheinen alle anderen Pops inzwischen in den Schatten zu stellen, wie neue Messungen Freiburger Forscher für die WHO und das UN-Umweltprogramm zeigen. Details von Volker Mrasek.
Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat jetzt turnusmäßig wieder Muttermilchproben aus über 20 Ländern untersuchen lassen. Vorläufige Ergebnisse präsentierte Kerstin Kretschmer kürzlich auf einer Fachtagung in Hohenheim. Die Lebensmittelchemikerin arbeitet im EURL in Freiburg. Das ist das europäische Referenzlabor für POPs, für persistente organische Schadstoffe in Lebens- und Futtermitteln. Dort wurden die Proben analysiert. Die jüngsten stammten aus dem vergangenen Jahr. Am weitaus stärksten ist Muttermilch demnach mit Chlorparaffinen belastet, deren Spitzenkonzentration übertreffe die der anderen Pops um mehr als das 20-fache, so die Analytikerin. Auch die Mittelwerte lägen deutlich höher.
Es ist immer noch knapp das 10-fache.
Das hat vor allem damit zu tun, dass es alte und neue Pops gibt. Frühere Trafoöle wie PCB oder Pestizide wie Lindan wurden längst aus dem Verkehr gezogen. Chlorparaffine dagegen sind noch immer in Gebrauch.
Ursprünglich waren das mal Flammschutzmittel. Die aktuellen Anwendungen umfassen aber noch viel mehr. Es sind Hochtemperaturschmiermittel oder auch Lederfettungsmittel. Und vor allem als Weichmacher werden die in so ziemlich allen Plastikgerätschaften, die man sich vorstellen kann, verwendet. Vom Plastikteller über irgendwelche Dichtungen, über Yogamatten, Gummitierchen kann man überall und hat man überall schon Chlorparaffine gefunden.
Es geht hier um Gemische hunderter verschiedener Kohlenwasserstoffe. Man unterteilt sie in kurz-, mittel- und langkettige. Die kurzkettigen Paraffine sind inzwischen verboten, denn sie gelten als mögliche Krebsgifte. Die mittelkettigen könnten es auch sein, sollen aber erst noch reguliert werden, wie Kerstin Kretschmer sagt. Bei den langkettigen ist die Datenlage noch ziemlich dünn. In der Muttermilch findet man heute vor allem Chlorparaffine mittlerer Länge.
Die paar Studien, die es gibt, zeigen halt auf jeden Fall Leberveränderungen und einen Hang zum Auslösen von Krebs. Zeigt auf jeden Fall, wir müssen uns Sorgen machen, dass sie immer noch in so großen Mengen vorhanden sind und dass es auch nicht weniger wird, was produziert wird und was in die Umwelt entlassen wird.
Vom Stillen rät die Lebensmittelchemikerin Frauen aber nicht ab. Muttermilchproben aus Belgien und den Niederlanden enthielten nur 40 bis 80 Nanogramm Chlorparaffin pro Gramm Fett. Das sei vergleichsweise wenig. Proben aus Deutschland wurden diesmal nicht untersucht.
In dem Fall kann ich tatsächlich Entwarnung geben, denn es gibt Studien auch zu Plazentagewebe und der Nabelschnur. Und man hat auch das Blut von den Müttern und den Kindern untersucht. Und es ist tatsächlich die Exposition im Mutterleib wesentlich größer als durch das Säugen mit der Muttermilch.
Ob das allerdings wirklich eine Beruhigung für Mütter ist, die stillen wollen, sei mal dahingestellt. Viel höhere Chlorparaffinbelastungen zeigten jedenfalls Proben aus Afrika.
In Afrika haben wir ja generell das Problem, dass da viel von unserem Elektroschrott hingeht. Und da Chlorparaffine auch zum Beispiel in Computern mitverarbeitet sein können, aber auch in Autoreifen enthalten sind, ist da einfach die Belastung durch dieses Verarbeiten vom Müll höher.
Obwohl Chlorparaffine seit der Aufnahme in die Popliste als unerwünschte Schadstoffe gelten, steigt die weltweite Produktion laut Kerstin Kretschmer noch immer.
Es ist schwer, die Daten zu bekommen, denn die Chlorindustrie hält sich da relativ bedeckt. Es gab mal eine Studie, die haben es hochgerechnet, vorsichtig. Stand 2012 war die jährliche Produktion 1,1 bis 1,2 Millionen Tonnen, Tendenz steigend.
Auch der Chemiker Walter Vetter von der Universität Hohenheim beschäftigt sich intensiv mit Chlorparaffinen und hält ihren Einsatz für fragwürdig. In fast allen Fällen gäbe es unbedenkliche Alternativen, beschwert sich der Professor für Lebensmittelchemie.
Wenn Sie heute ein Produkt haben, da steht drauf Paraffin, können Sie nicht sicher sein, dass das Paraffin ist, das kann auch Chlorparaffin sein. Das heißt, die werden heute einfach, um das loszukriegen, es gibt eine Überproduktion, überall eingesetzt. Ob es Sinn macht oder nicht, Hauptsache weg damit.
Auch wenn ihre toxikologische Bewertung noch immer schwierig ist, Vetter plädiert dafür, die Produktion von Chlorparaffinen einzustellen. Schon aus Gründen der gesundheitlichen Vorsorge. Denn wir alle seien den Stoffen überall ausgesetzt.
Freiburger EU-Labor testet Muttermilch. Chlorparaffine Spitzenreiter unter allen langlebigen Schadstoffen. Das war ein Beitrag von Volker Mrasek. Wir machen weiter mit den Wissenschaftsmeldungen und Piotr Heller.
Gravitationswellendetektoren haben ein Himmelsspektakel aufgeschnappt. Am vergangenen Freitag haben die LIGO-Detektoren in den USA erste Hinweise auf die Kollision eines schwarzen Loches mit einem Neutronenstern registriert. Sollte sich der Verdacht erhärten, hätten die Fachleute quasi in Echtzeit beobachtet, wie ein schwarzes Loch einen Neutronenstern in Stücke reißt und verschlingt. Mit diesen Informationen könnte man klären, wie Neutronensterne im Detail aufgebaut sind. Außerdem ließe sich überprüfen, ob Einsteins allgemeine Relativitätstheorie auch bei extrem hohen Gravitationsfeldern gilt, schreiben die Experten auf der Webseite des Fachmagazins Nature.
Die letzten 13 Monate waren hierzulande alle überdurchschnittlich warm.
Das meldet der Deutsche Wetterdienst. Demnach lag der Temperaturdurchschnitt im April hierzulande bei 9,6 Grad. Und damit mehr als 2 Grad über dem Wert der international gültigen Referenzperiode von 1961 bis 1990. Der aktuelle Monat war damit der 13. in Folge, der überdurchschnittlich warm ausfiel. Solch eine Serie habe es in Deutschland seit 1881 noch nie gegeben, heißt es vom Deutschen Wetterdienst.
Vor Tutanchamun könnten zwei seiner Schwestern Ägypten regiert haben.
Seit einiger Zeit ist bekannt, dass vor dem Pharao Tutanchamun eine Frau Ägypten regierte. Wer das genau war, ist aber unklar. Manche vermuten, es habe sich um Nofretete gehandelt, die Frau von Tutanchamuns Vater Echnaton. Andere glauben, es sei Echnatons Tochter gewesen. Eine kanadische Ägyptologin hat auf einer Konferenz in den USA nun eine weitere Theorie präsentiert. Aus antiken Symbolen ließe sich schließen, dass zwei Töchter Echnatons den Thron gemeinsam innehatten.
US-Ingenieure haben sich bei Kraken eine Art anpassbare Wärmedämmung abgeschaut.
Kraken haben spezielle Zellen auf der Haut, die ihre Form ändern können. Mal sind sie punktförmig, mal breiten sie sich zu einer Scheibe aus. Mit diesem Mechanismus können Kraken ihre Farbe ändern. Die US-Wissenschaftler haben nun ein Material entwickelt, das nach diesem Prinzip arbeitet. Es ändert aber nicht seine Farbe, sondern seine Wärmeleitfähigkeit. Wie die Forscher im Fachblatt Nature Communications darlegen, ließen sich daraus neuartige Rettungsdecken entwickeln, die je nach Bedarf mehr oder weniger isolieren. Außerdem könnte diese Technologie auch die Wärmedämmung von Häusern, Zelten oder Funktionskleidung verbessern.
Forscher haben den ältesten Fußabdruck Amerikas entdeckt.
Das Team aus Chile hat in Chile einen menschlichen Fußabdruck entdeckt, der 15.000 Jahre alt sein soll. Laut der Hauptautorin der Studie ist dies der älteste Beweis menschlichen Lebens in Amerika. Wie die Wissenschaftler im Online-Magazin PLOS ONE schreiben, entdeckten sie den Fußabdruck bereits 2011. Sie brauchten jedoch einige Zeit, um sicher nachzuweisen, dass der Abdruck von einem Menschen stammt. Durch die Analyse pflanzlichen Materials in der Nähe des Fundes konnten sie das Alter des Fußabdruckes bestimmen.
Europäische Forscher bestätigen eine jahrtausendealte astronomische Beobachtung.
Im Jahr 48 vor Christus schrieben chinesische Astronomen eine Beobachtung nieder. Ihnen war ein Stern aufgefallen, der nur vorübergehend am Himmel aufleuchtete. Es könnte sein, dass die Astronomen damals eine Nova beobachteten. Bei diesem Ereignis explodiert Wasserstoff an der Oberfläche eines Sterns. Europäische Astronomen haben nun nämlich erstmals die Überreste einer solchen Nova in einem Sternhaufen ausgemacht. Es handelt sich um rot leuchtenden Nebel aus Wasserstoff und anderen Gasen. Wie die Forscher in einem Fachartikel schreiben, könnte es sich dabei um die Überreste des Ereignisses handeln, das ihre chinesischen Vorgänger von nunmehr über 2000 Jahren beobachtet haben.
Biologisch abbaubare Plastiktüten überstehen 3 Jahre unter der Erde.
Britische Forscher haben für eine Studie biologisch abbaubare und kompostierbare Kunststofftüten vergraben, im Meer versenkt und im Freien aufgehängt. Die Tüten aus biologisch abbaubarem Kunststoff hielten unter Wasser und im Meer 3 Jahre lang durch. Selbst nach dieser Zeit konnten sie noch über 2 Kilogramm Gewicht tragen, notieren die Forscher im Magazin Environmental Science and Technology. Die Tüten aus kompostierbarem Kunststoff konnten nach 3 Jahren im Boden keinen Inhalt mehr tragen.
Sternzeit, 29. April. Gammastrahlen in Chile. Auf ihrem Weg durch das Universum ist die Erde nicht nur dem Licht der Sterne ausgesetzt, sondern auch extrem kurzwelliger kosmischer Gammastrahlung. Dahinter verbergen sich energiereiche Partikel, die zum Beispiel bei Supernova-Explosionen freigesetzt werden und dann durch den Weltraum rasen. Dringen solche Partikel in die dichteren Schichten der Erdatmosphäre vor, so lösen sie dort sogenannte Cherenkov-Blitze aus. Sie sind das optische Gegenstück zum Überschallknall eines Düsenflugzeugs und lassen sich mit speziellen Teleskopen registrieren. Ein erstes international betriebenes Gammastrahlenobservatorium mit zunächst 4 Teleskopen zur Beobachtung solcher Cherenkov-Blitze arbeitet seit rund 15 Jahren in Namibia. Mittlerweile wird mit der Cherenkov-Teleskopanlage CTA eine neue Generation von Gammastrahlenobservatorien vorbereitet. Dazu sollen mehr als 100 Teleskope verschiedener Größen an 2 Orten der Erde installiert werden. Auf diese Weise will man noch 10-mal schwächere Quellen als bislang nachweisen und erforschen. Ein erstes Großteleskop mit einem Spiegeldurchmesser von 23 Metern nahm im vergangenen Oktober auf der Kanareninsel La Palma den Betrieb auf. Auch der Ort für die südliche Teilstation des neuen Observatoriums steht bereits fest. Sie wird neben der europäischen Südsternwarte auf dem 2600 Meter hohen chilenischen Andengipfel Cerro Paranal errichtet. dann empfangen die Astronomen dort nicht nur Licht, sondern auch die energiereiche Gammastrahlung.
Der Klimadiskussion zum Trotz, geflogen wird immer und immer mehr. Deshalb baut Fraport jetzt ein drittes Terminal. Das ist ein Thema bei Wirtschaft und Gesellschaft, 17.05 Uhr nach den Nachrichten. Ein weiteres Thema: Was bringt eine CO2-Steuer? Und das war Forschung aktuell. Am Mikrofon verabschiedet sich Uli Blumenthal.